Ich habe immer gerne Verantwortung übernommen. Das war im Fußball schon so, deshalb bin ich ins Tor gegangen und das ist heute auch in der Politik tatsächlich noch so. Wenn ich jetzt nicht gerade politisch unterwegs bin, trage ich gern Hoodies, Kapuzenpullover, irgendwelche Sneaker, Jeans. In der Freizeit bin ich froh, wenn ich den Anzug mal ausziehen kann tatsächlich. Deshalb gebe ich nicht allzu viel auf Kleidung. Mit dem Einzug der AfD hat sich das Klima natürlich schon sehr zum Negativen entwickelt. Das muss man sagen, das hat sich in dieser Legislaturperiode auch nochmal verstärkt. Ansonsten ist die Zusammenarbeit zwischen SPD, Grün, aber auch Linken und der CDU wirklich sehr professionell. Man respektiert sich, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Aber ich finde immer wichtig, ohne persönliche Angriffe, um die besten Dinge zu kämpfen. Aber das Verhalten der AfD im Parlament ist schon sehr schwer zu ertragen. Das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich eher zum Negativen entwickelt.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der CDU-Politiker Dennis Thering. Moin, moin.
Moin, moin, hallo, grüß dich.
Du bist 1984 in Hamburg geboren und im Stadtteil Hummelsbüttel aufgewachsen. Nach dem Abitur und Zivildienst hast du eine Lehre zum Bankkaufmann absolviert und 2013 ein Studium der Politikwissenschaft an der Uni Hamburg abgeschlossen. Im Anschluss hast du 6 Jahre als kaufmännischer Angestellter bei der Pflegen und Wohnen Hamburg GmbH gearbeitet. Mitglied der CDU wurdest du 2001 und warst ab 2007 Vorsitzender der Jungen Union Alstertal. Seit 2011 bist du Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. 2018 übernahmst du den CDU-Kreisvorsitz in Wandsbek, 2020 den Vorsitz der Bürgerschaftsfraktion und 2023 den Landesvorsitz der Hamburger CDU. In die nächste Bürgerschaftswahl gehst du als Kandidat für das Bürgermeisteramt. Du bist verheiratet, hast eine Tochter und wohnst im Alstertal. Als Jugendlicher wolltest du Fußballprofi werden und warst sogar Torhüter in der B-Jugend des HSV. Dann hat eine Verletzung den Traum platzen lassen. Wo würde der HSV heute mit dir stehen?
Ja, wahrscheinlich nicht in der zweiten Liga, sondern um den Kampf um die Meisterschaft mitspielen. Nein, Spaß beiseite. Es war eine gute Zeit, viel gelernt, war toll und ich habe die Raute natürlich heute noch im Herzen. Das ist ganz klar.
Ich sag mal so, Fußballkarrieren verklären sich vor allen Dingen bei Männern mittleren Alters doch immer sehr. Also vor 20, 30 Jahren hat man das alles besser gemacht als die heute. Wie war denn tatsächlich die Situation? War es irgendwie realistisch, tatsächlich Fußballprofi zu werden? Oder sagst du heute, nee, ich war zwar gut, aber nicht sehr, sehr gut?
Ja, wenn man in der Hamburger Auswahl spielt, beim HSV spielt, dann willst du Fußballprofi werden. Rückblickend würde ich sagen, gab bestimmt auch noch ein paar bessere Kicker. Ob es geklappt hätte, man weiß es nie. Ich habe zumindest alles dafür gegeben. Die blöde Verletzung kam mir dann so ein bisschen in die Quere. Aber wir müssen auch ehrlich sein, am Ende schaffen es nur die allerwenigsten, Fußballprofi zu werden. Ich habe es versucht, ich hatte eine tolle Zeit, am Ende hat es nicht geklappt und hat auch was Gutes für sich gehabt.
Der HSV hat ja einige sehr namhafte, überragende Torhüter hervorgebracht. Hast du ein Idol? Also war es dann eher Rudi Kargus oder Richard Golz?
Ja, Richard Golz natürlich. Das war meine Zeit damals. Ich glaube, ich war das erste Mal mit 4 Jahren mit meinem Vater im Volksparkstadion. Und ich wollte schon immer Torwart werden. Und da war natürlich Richard Golz der Torwart überhaupt. Und dem habe ich nachgeeifert. Leider hat er damals nicht mehr beim HSV gespielt, als ich zum HSV gekommen bin. Deshalb konnte ich mit ihm nicht mehr trainieren. Damals war Hans-Jörg Butt dort im Tor, auch ein toller Torwart. Hatten regelmäßig auch Torwarttraining zusammen. Aber wenn es ein Idol gibt, natürlich dann Richard Golz, ganz klar.
Ich sag mal, Torwart ist die Position beim Fußball, wo Fehler sofort bestraft werden. Wenn man im Mittelfeld den Ball verliert, dann sind da noch 4, 5 Spieler, die das verhindern können, dass der Ball über die Linie geht. Aber wenn du einen Fehler machst, dann haut es halt sofort ins Kontor. Bist du risikoreich und risikobewusst auch so als Torwart?
Ja, risikobewusst würde ich es schon nennen. Am Ende des Tages weißt du, wie du es gerade beschrieben hast, wenn der Torwart einen Fehler macht, dann ist das Ding drin. Und das hat mich tatsächlich auch geprägt.
Kribbelt dich das so richtig, also spornt dich das an, diese Idee, dass du derjenige bist, der im Grunde über Wohl oder Wehe irgendwie bestimmt in der Mannschaft?
Er ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und das reizt mich extrem. Jetzt bin ich Spitzenkandidat. Wenn der einen großen Fehler macht, wäre das auch nicht gut. Von daher fühle ich mich gut vorbereitet auf die Position und ich habe immer gerne Verantwortung übernommen. Das war im Fußball schon so, deshalb bin ich ins Tor gegangen und das ist heute auch in der Politik tatsächlich noch so.
Wie sehr bist du dem HSV denn noch verbunden? Also von 17 Heimspielen, wie viel guckst du dir im Stadion an?
Ja, viel zu wenig. Vielleicht bin ich ein, zwei Mal in der Saison im Stadion. Ich guck's meistens, wenn dann zu Hause auf Sky, weil tatsächlich die Zeit, die ich habe, sehr, sehr knapp ist und ich versuche zumindest die Wochenenden, soweit es möglich ist, auch mit meiner Tochter, meiner Frau zu verbringen. Und wenn ich dann noch alle zwei Wochen ins Stadion rennen würde, dann hätte ich irgendwann gar nichts mehr von den beiden. Deshalb gucke ich das in der Regel dann bei Sky und Fieber von zu Hause mit.
Hast du denn in der Jugend selber auch mal ein richtiges Derby gehabt gegen den FC St. Pauli?
Ja, tatsächlich. Mehrere Derbys. An eins erinnere ich mich besonders gerne. Das war im Pokal-Halbfinale. Es war ein Heimspiel bei uns beim HSV und wir haben es im Elfmeterschießen gewonnen. Ich habe zwei Elfmeter gehalten. Das werde ich nicht vergessen. Da war die Freude groß, ja.
Und wie ist sonst so dein Bezug zum FC St. Pauli? Ich sag mal, als Bürgermeisterkandidat kannst du dich ja jetzt nur gut über den Bundesligisten äußern. Aber gab es da richtig Rivalitäten auch schon in der Jugend?
Ja, in der Jugend schon, klar. Also der eine hat beim HSV, der andere bei Pauli gespielt. Jeder wollte irgendwie die bessere Mannschaft sein und diese Rivalität, die macht ja auch so ein bisschen das Salz in der Suppe aus. Von daher finde ich das ganz spannend, aber immer fair, das ist immer ganz, ganz wichtig. So habe ich das auch in der Jugend beim HSV erlebt. Ja, es gab eine Rivalität, aber am Ende hat man sich fair auseinandergesetzt. Am Ende haben wir meistens als HSV gewonnen.
Und bist du denn dann so ein Fußballfan, dass du sagst, okay, jetzt spielt St. Pauli in der Bundesliga, ich will auch mal Bundesliga-Fußball gucken? Also warst du diese Saison schon am Millerntor oder bist du eher so ein Hamburger, der sagt, nee, da kriegen mich keine 10 Pferde hin?
Nein, überhaupt nicht. Ich war letzte Saison bei St. Pauli. Die Saison war ich noch nicht da, aber soweit es möglich ist und die Zeit das hergibt, gucke ich natürlich auch die St. Pauli-Spiele, ganz klar. Und natürlich drückt man den Hamburger Mannschaften den Verein. So, wenn Pauli gegen HSV spielt, ist klar, dass mein Herz für den HSV nach wie vor brennt. Aber ich würde mich schon freuen, wenn wir im nächsten Jahr ein Derby in der ersten Liga wiedersehen würden.
Das wäre fantastisch, sicherlich. Jetzt kommen wir zu den Hamburg-Lieblingen. Ich möchte gerne von dir in der Schnellfragerunde wissen. Zum Beispiel, welches ist dein Lieblingsmuseum?
Das war immer das Naturkundemuseum. Ich war früh mit meinem Vater schon sehr regelmäßig da. Ich liebe Tiere und mein Vater durfte mindestens alle zwei Wochen mit mir ins Naturkundemuseum gehen. Und ich bin heute mit meiner Tochter noch sehr gerne dort.
Welcher ist dein Lieblingsaussichtspunkt?
Ich liebe das Planetarium und wenn man ganz oben auf dem Planetarium steht, auf dem Balkon, sage ich das mal, über Hamburg guckt, das ist schon ganz besonders. Von daher bin ich dort sehr gerne.
Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Mein Lieblingsrestaurant war früher als Kind schon, und das ist heute noch so, die Vettelack-Fischgaststätte tatsächlich. Meine Großeltern waren früher immer mal wieder mit mir dort. Die sind auch in Hamburg geboren, groß geworden. Und das war immer was ganz Besonderes für mich, dort mit meinen Großeltern Fisch essen zu gehen. Und so halte ich das heute noch. Das ist ein besonderes Flair, ganz tolles Essen, was man dort bekommt.
Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
Also ich mag Heidi Kabel sehr gerne. In Hamburg sagt man Tschüss und das hat natürlich auch einen politischen Aspekt. In dem Fall wollen wir bei der Wahl Tschüss zum rot-grünen Senat sagen, aber das ist einfach ein Lied, das kennen alle Hamburgerinnen und Hamburger.
Welches ist deine Lieblingsfernsehsendung aus Hamburg?
Ich gucke immer sehr gerne die Pfefferkörner. Jetzt wird jeder sagen, Mensch, das ist eine Kinderserie. Ja, gucke ich mit meiner Tochter extrem gerne. Sie liebt das, ich mag das auch. Man sieht viel von der Speicherstadt und von daher ist das meine Lieblingsserie tatsächlich.
Die Stadtteile in Hamburg sind ja sehr häufig sehr klischeebehaftet. Also man hat sofort eine Idee, wenn jemand aus St. Pauli kommt. Man hat eine Idee, wenn jemand aus Blankenese kommt. Und eine ähnliche Idee möglicherweise auch, wenn man im Alstertal aufgewachsen ist wie du. Wie würdest du das denn beschreiben? Die Kindheit im Alstertal.
Also ich bin in Hummelsbüttel geboren, bin dort groß geworden, lebe da heute mit meiner Familie noch. Ich liebe diesen Stadtteil, fühle mich sehr verbunden zu ihm und ich mag das Alstertal sehr gerne, weil man es nicht weit in die Stadt hat, aber gleichzeitig es auch ein bisschen ländlich ist, ein bisschen entschleunigt ist. Von daher war es eine tolle Kindheit und meine Tochter fühlt sich da auch heute sehr wohl. Wir sind sehr glücklich in der Region.
Was muss man denn über das Alstertal bzw. Hummelsbüttel wissen? was wir jetzt alle noch nicht so richtig wissen.
Die wenigsten wissen, wo wir beim Fußball sind, dass Hummelsbüttel damals um den Aufstieg in die zweite Bundesliga gespielt hat. Leider in der Relegation dann kläglich gescheitert ist. Aber es gab dort mal eine ganz starke Fußballmannschaft mit ehemaligen HSV-Fußballern. Ansonsten ist Hummelsbüttel ein sehr diverser Stadtteil. Also man hat Einzelhaussiedlungen, man hat aber auch sozialen Wohnungsbau. Und das, finde ich, macht den Stadtteil so extrem interessant. Man ist relativ gut angebunden. U-Bahn Fuhlsbüttel, U-Bahn Langhorn. Also wirklich ein schöner Stadtteil, der für jeden was zu bieten hat.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Dein politischer Gegner, die SPD, hat im letzten Bürgerschaftswahlkampf mit dem Slogan geworben, die ganze Stadt im Blick. Wie hat man denn die Stadt im Blick von Hummelsbüttel aus? Also man guckt natürlich von oben irgendwie runter, aber gibt's so Stadtteile, die dir so bisher wenig zusagen, wo du aber weißt, okay, da werde ich jetzt im Wahlkampf mal hinkommen, da muss ich aber erstmal gucken, wie ich da hinkomme?
Sehr, sehr wenige, ich glaube kaum einen in den letzten 4,5 Jahren als Fraktionsvorsitzender, würde ich sagen, habe ich eigentlich jede Ecke Hamburgs kennengelernt. Das macht den Job ja auch so spannend, dass man sehr, sehr viel in der Stadt rumkommt. Deshalb würde ich sagen, gibt es eigentlich keinen Stadtteil, in dem ich in den letzten 4,5 Jahren nicht gewesen bin. Aber natürlich gibt es Ecken, die findet man besonders schön. Andere Ecken, wo man sagt, okay, vielleicht nicht das, wo ich wohnen würde. Aber das macht Hamburg ja auch so spannend und das macht Hamburg aus. Von daher würde ich sagen, man erlebt immer was Neues in dem Job, aber ich würde schon behaupten, dass ich eigentlich alle Stadtteile in den letzten 4,5 Jahren bereist habe.
Und auch schon während deiner Fußballerkarriere, weil da kommt man ja schon durchaus rum, auch wenn man beim HSV spielt und die wahrscheinlich dann eher in Norddeutschland durch die Gegend gefahren sind.
Ja, aber das ist tatsächlich so. Also ich habe ja vorher auch in Hummelsbüttel gespielt, nach dem HSV noch in Bramfeld, Mümmelmannsberg, Duvenstedt. Und viele Ecken tatsächlich kennt man über den Fußball. Und wenn ich da langfahre mit meiner Frau, kann ich immer eine Anekdote erzählen. Hier habe ich mal Fußball gespielt. Es gibt ja immer so einzelne Spiele, zum Beispiel mein erstes Spiel für den HSV habe ich gegen VfL 93 gemacht im Borgwegstadion damals noch. Das haben wir 2-1 gewonnen. Das sind so Momente, die vergisst du nicht. Und dann kann man zu vielen Stadtteilen und zu vielen Fußballplätzen tatsächlich eine schöne Geschichte erzählen.
Jetzt hast du gerade selber gesagt, dass Hummelsbüttel eher so ländlich ist, fast dörflich. War das dann, wenn man dann in die S-Bahn gestiegen ist, immer in die große Stadt reinfahren? Und was waren das so für Gefühle so mit 15, 16?
Ja, das war schon was Besonderes, ne? Also man ist natürlich viel in seinem Stadtteil unterwegs gewesen. Ich war sehr viel mit dem Fußball unterwegs, habe deshalb vielleicht eine etwas andere Jugend gehabt, als es andere Jugendliche gehabt haben. Aber in die City zu fahren, mal zum Jungfernstieg, auf die Mönckebergstraße, das war natürlich was Tolles. Habe ich immer mal wieder mit meiner Mutter gemacht. Und ja, das war so die große, weite Stadt, die große, weite Welt. Und ich habe mich dort immer wohlgefühlt und tue das heute noch.
Wie ist denn deine schulische Laufbahn so verlaufen? Ich sag mal so, wenn man sich dann dem Sport verschreibt, tatsächlich so als 14-, 15-Jähriger, hat man wahrscheinlich die Mathe-Klausur und den Englisch-Vokabeltest nicht mehr so richtig auf dem Schirm, oder?
Ja, also ich habe ganz klassisch 4 Jahre Grundschule gemacht und dann wurde das mit dem Fußball immer mehr. Und tatsächlich, ich erinnere mich an die Kämpfe mit meiner Mutter, die gesagt hat, erst Vokabeln üben und dann geht's zum Training. Und von daher, nein, das gehörte dazu. Ich war nie der beste Schüler. Ich habe auf einer Gesamtschule, einer heutigen Stadtteilschule, erstmal meine mittlere Reife gemacht, bin danach dann zum Wirtschaftsgymnasium City Nord gegangen, habe dort mein Abitur gemacht.
Mit welchem Schnitt?
2,6 meine ich.
Also, ach, da muss man sich ja nicht für schämen.
Dafür muss man sich nicht schämen, aber es gibt deutlich bessere Leute. Dafür war das Studium am Ende umso besser. Da hatte ich, glaube ich, mit 1,7 abgeschnitten.
So.
Da war der Fokus dann etwas mehr woanders drauf gelegt. Aber nein, tatsächlich, es hat sich sehr, sehr viel bei mir um den Fußball gedreht und deshalb ist die Schule vielleicht ab und zu immer mal ein bisschen zu kurz gekommen.
War der junge Dennis Thering denn ein braves Kind? Ich sag mal, deine Karriere im Beruflichen sieht ja schon bilderbuchhaft aus für einen jemanden, der sich in der CDU engagiert, also auch noch Bankkaufmann geworden und so weiter. Warst du immer so ein bisschen der Sonnenschein für deine Eltern?
Ja, der Sonnenschein bestimmt, aber wenn du meine Eltern fragst, die werden schon sagen, boah, es war nicht leicht mit dir und sagen, ach Mensch, hast du es gut, dass du so eine pflegeleichte Tochter hast. Wenn du mich heute fragst, würde ich sagen, ja, natürlich war ich ein liebes Kind, aber nein, meine Eltern hatten schon den ein oder anderen Kampf dann auch auszutragen. Ich glaube, da sind Jungs häufig auch noch etwas ambitionierter als Mädchen. Ich erinnere mich an einige Streitigkeiten mit meinem Bruder, der ist 3 Jahre jünger als ich und da ging es gerne mal hoch her. Aber am Ende des Tages, nee, hatte ich eine tolle Kindheit, habe heute noch ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Aber klar, sie hatten es nicht immer leicht mit mir.
Was war denn deine Art der Rebellion, die ja jeder Teenager irgendwie hat? War es dann nur das zu spät kommen und das Zimmer nicht aufräumen oder gab es noch andere Sachen? Gab es mal Kontakt mit der Polizei, weil du vielleicht irgendwelche Mutproben gemacht hast?
Nee, das tatsächlich nie. Also meine Eltern mussten mich nie auf einer Wache abholen oder ich wurde nach Haus gebracht. Also da hatte ich, und das ist glaube ich heute, ist was ganz anderes als heute. Es war für mich wirklich so die größte Respektsperson, Polizist, da hat man stramm gestanden.
Heute hast du keinen Respekt mehr vor der Polizei.
Ja, aber ich habe das Gefühl, dass viele Jugendliche nicht mehr allzu viel Respekt vor unseren Polizistinnen und Polizisten haben. Aber nein, pünktlich war ich immer. Ich habe tatsächlich dann mein Zimmer nicht aufgeräumt oder habe die Schularbeiten nicht machen wollen. Das waren so eher die Kämpfe, die meine Eltern mit mir ausgefochten haben. Und ja, oder wenn mein Bruder und ich mal wieder die Bude auseinandergenommen haben, weil wir Fußball gespielt haben in der Wohnung. Das waren so meistens die Kämpfe, die wir auszufechten hatten.
Wie sehr haben dich denn deine Eltern politisch geprägt? War das auch schon immer ein CDU-Haushalt oder war das deine Form der Rebellion, dem möglicherweise FDP-Haushalt zu sagen, nee, ich mach das jetzt anders?
Nein, überhaupt nicht. Politik hat bei uns zu Hause eigentlich nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt. Also es hat sich immer alles sehr um Fußball gedreht, tatsächlich bei uns. Meine Eltern haben immer CDU gewählt. Ich glaube, mein Vater hat einmal Willy Brandt gewählt. Das war aber das einzige Mal. Nee, Helmut Schmidt hat er gewählt, nicht Willy Brandt. Helmut Schmidt hat er gewählt. Und meine Eltern haben aber eigentlich immer CDU gewählt. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie. Mein Vater ist selbstständiger Handwerker, Handwerksmeister gewesen. Und von daher haben wir uns nie wirklich groß um Politik gekümmert, aber ich wusste, meine Eltern haben immer CDU gewählt. Das war aber nicht der Grund, warum ich am Ende zur Union gegangen bin. Das war eher dem geschuldet, dass wir eine Podiumsdiskussion in der Schule hatten und ich tatsächlich auf der Schule relativ viele linke Lehrer hatte und einen, mit dem haben wir immer hart diskutiert über Politik. Ich habe dann ganz bewusst die Gegenposition eingenommen und dann bin ich irgendwann in die CDU eingetreten. Nach einer Podiumsdiskussion und ich habe es bis heute nicht bereut.
Aus Trotz in die CDU, das ist aber auch eine schöne Bilderbuchkarriere sozusagen. Wer waren denn damals hier in Hamburg oder auch bundesweit die prägenden Personen, die dich dann dazu inspiriert haben, eher in die CDU zu gehen?
Ja, ganz klar Ole von Beust. Also ich bin 2001 kurz vor der Bürgerschaftswahl eingetreten, bevor Ole Bürgermeister wurde und ich fand ihn als Typ extrem cool. Ich habe heute noch einen sehr, sehr guten Draht zu ihm. Er unterstützt mich wirklich sehr und ich mag ihn sehr. Ich finde, er hat eine sehr unaufgeregte Art, war sehr bürgernah und das war tatsächlich damals der Hauptgrund, in die Union einzutreten. Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, Friedrich Merz war damals noch Fraktionsvorsitzender, aber vor allem Ole von Beust hat mir damals schon inspiriert, ja.
Was waren denn so die Themen, die dich da reingetrieben haben? Also die Diskussionsrunde ging worum?
Also ich erinnere tatsächlich, also es war eine Podiumsdiskussion kurz vor der Bürgerschaftswahl und das Hauptthema, was bei mir hängen geblieben ist, ist das Thema innere Sicherheit gewesen. Die offene Drogenszene am Hamburger Hauptbahnhof. Ich bin, wie gesagt, viel in Hamburg rumgekommen mit der Bahn und es war tatsächlich damals eine Situation, die so ein bisschen an heute auch wieder erinnert und deshalb habe ich gesagt, so, das ist mein Thema, das finde ich spannend und dafür bin ich eingetreten und deshalb ist das Thema Sicherheit heute bei mir immer noch ganz oben auf der Agenda.
Jetzt gehen ja gerade in diesen ganzen Krisenzeiten, die wir so durchlaufen, ganz viele irgendwie bekennen sich zu Parteien, ganz gleich welcher Farbe. Man liest jetzt gerade so in den Wochen immer wieder Erfolgsmeldungen, hier sind wieder 1000 Leute dazugekommen und so weiter. Das sind ja alles Leute, die möglicherweise erstmal nur ein besonderes normales Demokratieverständnis haben, sich aber jetzt vielleicht gar nicht innerhalb der Partei engagieren wollen. Hattest du damals schon den Plan, irgendwie auch eine wichtige Figur in der Hamburger CDU zu sein? Oder wann ist das bei dir dann so explodiert und dann die ganzen Karriereschritte, die du gemacht hast, waren dann das Ergebnis?
Also ich war immer jemand, wenn er sich für irgendwas engagiert hat, dass er es dann auch wirklich richtig machen wollte. Also für mich wäre nicht in Frage gekommen, einer Partei beizutreten und danach mich nicht zu engagieren. Davon gibt es auch ganz viele Menschen. Das finde ich auch toll. Das ist auch das Rückgrat der Parteien. Aber am Ende habe ich gesagt, mir macht das sehr, sehr viel Spaß und ich wollte tatsächlich auch was bewegen. Und damals hatte ich das Glück, dass noch relativ wenig junge Menschen in der Partei unterwegs waren. Und deshalb standen mir da recht früh alle Türen und Tore offen. Ist mir aber auch nichts zugefallen, das muss ich auch sagen. Ich habe sehr viel dafür gearbeitet, Infostände, Plakate kleben. Das war ein weiter Weg am Ende des Tages, aber wenn ich was gemacht habe wie im Fußball, wollte ich es immer zu 100% machen. Und von daher war für mich klar, wenn ich eintrete, dann möchte ich auch was bewegen. Und das kann man natürlich am besten aus einer führenden Rolle, ganz klar.
Ich bin ja in Niedersachsen aufgewachsen und dort haben die Jugendorganisationen der großen Parteien immer damit geworben, dass man eine Menge Spaß hat und vor allem, dass auch relativ viel Alkohol getrunken wird und die besten Partys sollte es dann jeweils bei der Jungen Union oder den Jusos geben. War das für dich auch ein Lockmittel? Ich sag mal, du hast ja aufgehört mit Fußball, beziehungsweise diese Profikarriere im Blick zu haben. Gab's da Partys bei der Jungen Union? Ich kann es kaum glauben.
Also Alkohol war nie bei mir eine Triebfeder. Ich trinke bis heute kein Alkohol, habe nie Alkohol getrunken. Deshalb war das nie mein Thema. Aber die Partys damals in der Jungen Union waren tatsächlich legendär. Also das war wirklich so, dass wir da auch viele junge Leute für uns werben konnten. Dass wir gesagt haben, wir machen Party in Politics. Also einerseits feiern wir gut, setzen uns aber auch inhaltlich stark ein. Und von daher kann ich sagen, also die CDU kann feiern und die Junge Union konnte und kann das bis heute auch wirklich gut, ja.
Du hast dich dann für den Zivildienst entschieden, beziehungsweise hast Zivildienst gemacht. Was waren das für Beweggründe? Also Bundeswehr wäre so gar nicht für dich in Frage gekommen?
Doch, grundsätzlich ja. Also ich fand das sehr, sehr spannend, aber es war tatsächlich einmal mehr der Fußball, dass mir klar beim HSV gesagt worden ist, pass auf, das funktioniert so nicht. Und ich habe mich bewusst für den Fußball entschieden, gegen die Bundeswehr, weil sonst hätte ich dieses Trainingspensum, was ich danach dann auch in Mümmelmannsberg, in Meindorf, also ich bin danach ja auch weiterhin auf hohem Niveau Fußball gespielt habe, wäre nicht möglich gewesen. Und deshalb war es eine bewusste Entscheidung für den Sport. Und für mich war aber klar, dass ich mich auf jeden Fall gesellschaftlich engagieren möchte, einbringen möchte. Und von daher habe ich gesagt, mache ich das nicht irgendwie, weil es nichts anderes gibt, sondern ganz bewusst auch Zivildienst zu machen. Ich fand das immer spannend, mich auch für andere Menschen einzusetzen, habe mich bewusst auch für einen Zivildienst in einem Altenheim entschieden, gerade mit älteren Leuten. Ich bin mit meinen Großeltern groß geworden, die haben direkt bei uns mit im Haus gewohnt. Und von daher war für mich klar, dass ich Zivildienst mache und das Ganze dann auch mit älteren Leuten. Und von daher war das eine tolle, prägende Zeit, die 10 Monate, kann ich nur jedem empfehlen. Das gibt einem wirklich was Tolles mit fürs Leben.
Was hast du gelernt damals, was du jetzt heute immer noch so anwendest oder mitnimmst auf der Erfahrung, auf der du aufbaust?
Ja, ein Gespür auch fürs Älterwerden, mit Menschen im Austausch zu sein, die eine Geschichte zu erzählen haben, wo man noch nicht gelebt hat, die man sich vielleicht durch Bücher oder in der Schule angelernt hat, aber wirklich damals noch mit Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs zu sprechen, das war schon beeindruckend und auch zu sehen, wie wichtig der Beruf der Pflegekraft ist. Von daher fand ich das immer ganz, ganz wertvoll und wirklich toll und wie dankbar ältere Menschen, zumindest habe ich sehr, sehr viel Dankbarkeit in meiner Zivildienstzeit erlebt und von daher denke ich sehr, sehr gerne an meine Zivildienstzeit zurück.
Wir gehen jetzt mal rüber zu den Fragen der anderen Leute.
Gerne.
Und horchen mal, wer uns da eine Frage beschert.
Hallo, guten Tag. Hier ist Amelie Deufelhardt von Kampnagel. Und ich komme mit einer Frage für Herrn Thering. Lieber Herr Thering, welches Theaterstück hat Ihr Leben verändert? Und welches Theater ist Ihr Lieblingstheater?
Also, Theaterstück mein Leben verändert. Ich erinnere mich, dass ich glaube, das war in der Grundschule, Räuber Hotzenplotz aufgeführt habe. Und das war das erste Mal, dass ich auf einer Bühne stand. Und deshalb hat das natürlich mein Leben verändert.
Wer warst du denn da?
Ja, nicht der Räuber Hotzenplotz.
Der Wachtmeister Dimpfelmoser oder die
Tier.
Oma, der die Kaffeemühle geklaut wurde?
Da waren mehrere
wurde.
Tiere tatsächlich mit dabei und irgendein Tier habe ich da gespielt. Aber ich war mega aufgeregt, das kann sich keiner vorstellen. Und von daher war das für mich was ganz Besonderes und das war das erste Mal, dass ich auf einer Bühne stand.
Ja.
Lieblingstheater heute, ich finde, und das macht Hamburg ja auch so spannend, wir haben so unglaublich viele tolle Theater. Deshalb fällt es mir schwer, eins rauszugreifen, aber ich gehe mit meiner Frau immer sehr, sehr gerne in ein sehr kleines Theater und zwar in das Imperialtheater auf dem Kiez.
Oh ja.
Weil ich Edgar Wallace extrem toll finde und Agatha Christie und von daher gehen wir immer sehr, sehr gerne und ich meine mich zu erinnern, dass wir demnächst auch mal wieder dort im Imperialtheater sind. Das machen wir immer 1-2 Mal im Jahr tatsächlich.
Sehr schön. So, da kommt die nächste Frage, auch von einer Schauspielerin.
Sehr geehrter Herr Thering, ich bin Ria Hader-Fennewald, Schauspielerin und Hörspielsprecherin bei TKKG. Meine Emotionen lasse ich gern beim HSV im Volksparkstadion freien Lauf und beim Ausritt mit dem Pferd im Wald komme ich absolut runter. Jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wo lassen Sie so richtig die Sau raus und wo finden Sie Ihren inneren Seelenfrieden?
Tolle Frage.
Und dann noch von einem HSV-Fan.
Und dann vom HSV-Fan und einer Reiterin. Meine Tochter reitet auch. Ich bin so überhaupt nicht der Reiter. Deshalb kann ich da nicht mitreden. Aber meinen inneren Seelenfrieden finde ich tatsächlich, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe. Wir haben auch einen großen Hund, gehen gerne spazieren. Das ist so für mich wirklich Lebensqualität. Früher habe ich auf dem Fußballplatz die Sau rausgelassen. Klar, da kann man Emotionen abbauen. Das wäre gut. Das vermisse ich heute tatsächlich. Aber heute, wenn es die Zeit hergibt, gehe ich noch ins Fitnessstudio, um mich dort ordentlich auszupowern. Ja, das ist eigentlich so das, wo man so ein bisschen Energie abbauen kann.
Wie ist das denn überhaupt mit Sport? Also Fitnessstudio ja, aber fehlt dir nicht der Wettkampf irgendwie? Also ich sag mal, in deinem Alter würde man jetzt vielleicht Tennis spielen oder so.
Ja, total. Also genau diese Wettkampfsituation, die habe ich jetzt in der Politik, auch mit den anstehenden Wahlen. Aber dies jede Woche sich zu messen mit anderen auf dem Fußballplatz, das vermisse ich schon. Ich habe mit 30 Jahren aufgehört, Fußball zu spielen, weil ich gesagt habe, jetzt steht unsere Tochter im Vordergrund, die ist damals geboren, vor 9 Jahren. Und da habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss mit Fußball. Ich vermisse das schon. Hab mir aber auch gesagt, wenn es mal irgendwann wieder ein bisschen ruhiger wird, die Funktion als Fraktionsvorsitzender ist schon sehr tagesfüllend, da bleibt wenig Zeit für Sport, aber meine Frau weiß, wenn irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Zeit einkehrt, werde ich wahrscheinlich Tennis spielen. Ich habe früher auch sehr aktiv Tennis gespielt, neben dem Fußball, irgendwann musste man sich entscheiden, aber ich bin ein sportlicher Mensch und aktuell ruht es ein bisschen, aber das wird später auf jeden Fall wieder sich ändern, das ist ganz klar.
Was kann und sollte man denn als Politiker oder Politikerin vom Sport lernen? Was ist dir denn so wichtig, was du so mit übernommen hast?
Ja, das Wichtigste ist einfach dieser Teamgeist. Und den habe ich beim Fußball gelernt, den trage ich heute auch noch in meine Fraktion, in meine Partei. Dieses Wissen, dass man in der Politik alleine nichts bewirken kann, sondern dass am Ende immer ein großes Team dahinter steht. Entweder die Abgeordnetenkollegen oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen man zusammenarbeitet. Am Ende ist für mich Politik immer ein Teamsport. Wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Und das ist, finde ich, so das wichtigste Attribut, dass man teamfähig ist. Das sind einige Politiker nicht, aber das habe ich vom Sport mitgenommen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Wenn du tatsächlich ähnlich wie ein anderer Radiosender sagst, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, dann glaubt man dir das. Man könnte aber auch sagen, du hast ja nie was anderes kennengelernt. Deine Biografie wird ja komplett durch Hamburg-Stationen bestimmt. Warum hat dich hier nie was rausgetrieben?
Ja, das stimmt. Bin hier geboren, anders als Peter Tschentscher, der aus Bremen kommt. Ob das jetzt so positiv ist, das muss jeder selber wissen. aber nein, es hat mich tatsächlich immer in Hamburg gehalten. A, weil ich ein sehr großer Familienmensch bin, aber ich auch wirklich fest davon überzeugt bin und das nicht nur so dahergesagt ist, dass für mich persönlich Hamburg die schönste Stadt ist. Bin viel in der Welt rumgekommen, bin viel gereist, auch als Jugendlicher, um die Welt zu sehen, um andere Kulturen kennenzulernen. Das war mir auch ganz, ganz wichtig. Aber meine Heimat, meine Homebase ist Hamburg gewesen, wird Hamburg auch immer bleiben. Hamburg ist, wie gesagt, für mich die tollste Stadt. Das darf nicht dazu führen, dass wir uns irgendwie zurücklehnen und sagen, ach komm, uns kann eh keiner was. Wir müssen immer wieder darum kämpfen, attraktiv zu bleiben. Aber ich sehe das eher als Stärke auch zu sagen, hey, das ist meine Stadt, die kenne ich von allen Facetten, von allen Seiten. Und das, was mich interessiert hat, das habe ich in der Jugend viel in der Welt gesehen. Aber Hamburg, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich tatsächlich am wohlsten.
Welche Region kannst du mit Hamburg aufnehmen? In Deutschland beziehungsweise vielleicht auch weltweit?
Ja, in Deutschland kann keiner das mit Hamburg aufnehmen. Einige sagen vielleicht, oh, Berlin
ist. Das ist übrigens gerade das Ende deiner Berlin-Karriere, falls du sie mal angestrebt hast.
Ja, muss man wissen. Ich fühle mich in Hamburg wohl. Nein, Hamburg ist natürlich in Deutschland unangefochten auf Nummer 1. Aber natürlich gibt's weltweit auch tolle andere Städte, wie New York zum Beispiel, die Stadt, die mich sehr beeindruckt. Aber ich war jetzt gerade auf einer Hochzeit in Wien. Auch das ist eine großartige Stadt. Also neben Hamburg gibt's noch viele andere tolle Städte. Aber ich finde, in Deutschland kann es keiner mit Hamburg aufnehmen.
Was würdest du denn gerne anwenden, was du auf deinen Reisen kennengelernt hast für Hamburg? Also ich sag mal, wenn es um Verkehrsplanung und Radfahrwege geht, dann schielen immer alle nach Kopenhagen. Wenn es um den Hafen geht, dann fällt immer sehr schnell Rotterdam. Was könnte man denn aus Wien oder New York übernehmen?
Also insgesamt muss man erstmal gucken, kann man das miteinander vergleichen? Also wenn wir immer hören, wir wollen eine Fahrradstadt wie in Kopenhagen oder Münster sein, dann hinkt dieser Vergleich halt. Das ist nicht zu adaptieren auf Hamburg. was mich immer begeistert ist, wenn ich war jetzt in Barcelona vor kurzem, ich war auch in Rotterdam, aber auch in Wien, solche Markthallen. Also in Wien hast du ja den Naschmarkt, in Rotterdam hast du eine tolle Markthalle, in Barcelona hast du eine tolle Markthalle, die nicht nur für Touristen Anziehungspunkt sind, sondern auch für die Einheimischen. Und deshalb wünsche ich mir so eine Markthalle nach Barcelona, Rotterdamer Vorbild auch für unsere Innenstadt. Ich glaube, das wird die City deutlich beleben, deutlich bereichern. Und das finde ich immer wieder beeindruckend. Das könnte unsere City gut gebrauchen.
Was fehlt dir denn insgesamt an Hamburg? Ich sag mal, man sagt ja immer, wir waren mal Umwelthauptstadt, glaube ich, 2012.
Zur CDU-Regierungszeit.
Wir haben sehr starke Sprechtheater und so weiter. Aber so vom gesellschaftlichen Leben, ungeachtet von so einer Naschhalle, gibt es irgendwas, wo du sagst, da müsste Hamburg einfach, also wir hätten das Potenzial, da könnte noch mehr gehen?
Also ich glaube, Hamburg insgesamt darf sich nie zufrieden geben mit dem, was es erreicht hat. Wir sind eine tolle Stadt am Wasser, das wissen wir auch. Wir haben eine tolle Kulturszene. Wir dürfen aber nicht behäbig werden und den Eindruck habe ich so ein bisschen in der Politik. Das wollen wir auf jeden Fall ändern. Aber ich glaube, Hamburg muss sich nicht verstecken. Wir haben in allen Bereichen für jeden was anzubieten, ob es im kulturellen Bereich ist, im sportlichen Bereich ist. Von daher, und das macht Hamburg ja auch aus, es ist für jeden was dabei. Da sehe ich jetzt eigentlich wenig Verbesserungspotenzial.
Jetzt hast du eine weiße Weste sozusagen in deiner Jugend gehabt, trinkst keinen Alkohol. Man könnte jetzt auch sagen, es ist alles sehr langweilig gewesen. Wann hast du dir mal die Hände richtig schmutzig gemacht? Ich meine, du hast ja dann auch immer noch Bürojobs gehabt. Gab es mal so einen Ferienjob, wo du irgendwo am Band gearbeitet hast oder im Tiefbau oder ähnliches?
Na klar, also ich hatte ja eingangs gesagt, mein Vater war selbstständiger Handwerksmeister. Ich habe tatsächlich in den...
Welchem Handwerk ist der nachgegangen?
Schornsteinbau. Also ja. Die haben Schornsteine gebaut. Inzwischen hat er die Firma abgegeben. Aber ich habe tatsächlich früher in den Ferien wirklich mit angepackt. Und wer mal einen Handwerksberuf gemacht hat, der weiß, was das bedeutet. Trepp auf, Trepp ab, Steine geschleppt, Zementsäcke geschleppt. Also das war wirklich eine harte Arbeit. Und mein Großvater hat damals mir schon gezeigt, wie man einen Grundstein mauert. Also ich wurde früh quasi damit eingeführt und in den Ferien habe ich mir tatsächlich so ein bisschen Geld dazu verdient. Ja, und von daher weiß ich, was es heißt, anzupacken. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass man das auch tut. Aber ansonsten würden einige vielleicht sagen, ja, langweilig ohne Alkohol, das mag sein. Ich hatte eine gute Jugend, ich bin viel feiern gewesen und ich bin nach wie vor der Meinung, man kann auch ohne Alkohol viel Spaß haben.
Ja. Unbedingt, wir wollen Alkohol jetzt hier nicht verherrlichen, zumal wir gerade tagsüber hier zusammensitzen.
Das stimmt, ja.
Wie ist deine Beziehung zu Geld? Also ich sag mal so, du bist nicht selbstständig geworden wie deine Familie zuvor. Das hat ja auch immer auch ein gewisses Risikobewusstsein mit sich, sondern du hast dich dann jetzt quasi für die, ich sag jetzt mal, Büro-Angestelltenkarriere entschieden.
Ich habe meine Ausbildung bei der Haspa gemacht. Also von daher würde ich sagen, ich kenne mich mit Geld ganz gut aus. Aber Geld hat für mich nie eine Rolle gespielt. Also klar, wichtig ist immer, dass man irgendwie Geld hat, um gut über den Monat zu kommen. Aber war für mich nie Treiber. Also ich habe nie überlegt, ich mache irgendwie eine Ausbildung, wo ich am Ende des Tages viel Geld verdiene, sondern habe immer geguckt, was macht mir Spaß, wo sehe ich mich, wo kann ich was bewegen. Und deshalb habe ich damals nach der Ausbildung bei der Haspa, danach hatte ich noch 4 Jahre dort gearbeitet, gesagt, ich mache jetzt einen Cut und gehe nochmal an die Uni Hamburg studieren, weil ich gesagt habe, ich möchte nochmal studieren, möchte mich weiterbilden, auch in dem Wissen, dass ich dann natürlich weniger Geld zur Verfügung habe. Aber ich habe auch viel damals als Jugendlicher gesehen oder als junger Mensch gesehen, dass mein Vater sehr viel gearbeitet hat. Habe ich immer gedacht, boah, das ist aber heftig, hat gar nicht so viel Zeit für die Family. So, jetzt arbeite ich wahrscheinlich noch mehr als mein Vater jetzt als Politiker. Von daher, so kann sich das auch drehen. Aber Geld war für mich nie Antrieb, irgendetwas zu machen, sondern mir waren andere Dinge tatsächlich wichtiger.
Jetzt wird es eine schöne Haushaltskasse zu euch geben und ich sag mal, um das Leben der Familie zu finanzieren. Aber wofür gibst du dein eigenes Geld aus? Gibt es so eine Summe, wo du sagst, okay, das ist jetzt für mich, keine Ahnung, kaufst du immer noch Fußballzeitungen oder was auch immer?
Ich bin tatsächlich Eishockey-Fan.
Auch und, noch?
Ja,
voller Sport hier
voller
heute.
Voller Sport und deshalb habe ich so ein sündhaft teures Eishockey-Abo von seiner Eishockey-Zeitung. Aber das gönne ich mir und tatsächlich fahre ich ab und zu auch mal zu Auswärtsspielen zum Eishockey oder gehe zu den Crocodiles und sage, das gönne ich mir nicht nur finanziell, sondern da gehe ich dann auch hin und da weiß dann meine Frau auch, okay, da geht er dann alleine und wobei sie auch ganz gerne mal mitkommt. Aber jetzt irgendein teures Hobby, so wie andere Angeln haben oder so, das habe ich tatsächlich nicht.
Was ist denn dein größter Fehler bisher im Leben gewesen? Ist es vielleicht die Kandidatur zum Bürgermeisteramt oder gibt's da noch andere Dinge?
Nein, überhaupt nicht. Den Schritt habe ich ganz bewusst gewählt. Da hat mich keiner zu gedrängt und ich freue mich extrem jetzt auf die Zeit bis zur Wahl. Ja, ich werde tatsächlich häufig gefragt, gab es irgendwas, was du hättest anders machen sollen oder wo es irgendwie ein Fehler war? Ich bin extrem glücklich, so wie es gelaufen ist, von der Kindheit bis heute. Also ich würde sagen, ich würde genau alles wieder so machen wie heute. Dass man natürlich nicht fehlerfrei ist, ist ja gar keine Frage. Natürlich, jeder Mensch macht jeden Tag irgendwelche Fehler. Aber jetzt rückblickend irgendwas rauszunehmen, wo ich sagen würde, boah, da würde ich jetzt nochmal in eine andere Richtung abbiegen. Das nicht. Ich bin verdammt glücklich, so wie es gelaufen ist.
Wie gehst du denn mit Niederlagen um? Ich meine, wenn man sich irgendwo zur Wahl stellt, muss man ja auch davon ausgehen, dass es vielleicht nicht ganz so klappt und du keine 50% holst oder was auch immer. Aber wie warst du denn früher als Torwart? Warst du dann jemand, der in den Pfosten gebissen hat, wenn es knapp verloren ging?
Ja, ich habe es gehasst zu verlieren. Also, das muss man einfach sagen. Ich wollte immer gewinnen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um diesen Punch auch zu haben, zu sagen, diese Motivation, die einen antreibt. Aber gerade der Fußball, auch wenn ich beim HSV gespielt habe in der Jugend, das bedeutete nicht, dass man immer gewonnen hat. Da gab es auch böse Niederlagen. Aber man hat damit gelernt, umzugehen, auch wenn ich heute immer noch ungerne verliere. Und so ist es jetzt bei der Bürgerschaftswahl auch. Natürlich will ich gewinnen, aber es macht mir keine schlaflosen Nächte, wenn man das Gefühl hat, okay, vielleicht klappt es nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir am Ende ein starkes Ergebnis einfahren, wir das Ding auch rocken und gewinnen werden. Aber inzwischen kann ich auch gut verlieren. Meine Eltern erzählen mir bis heute noch, dass ich früher, wenn wir mal so Brettspiele gespielt haben, dass die dann auch gerne mal in die Ecke geflogen sind. Aber das ist bei meiner Tochter heute auch noch so. Die hört dann plötzlich auf zu spielen. Ich glaube, das ist ganz normal. Also ich möchte immer gewinnen, aber weiß auch, dass es natürlich auch mal Niederlagen gibt. Dafür habe ich zu lange Fußball gespielt.
Was würde denn heißen, eigentlich zu gewinnen, nur um das jetzt schon mal zu dokumentieren? Ihr habt bei der letzten Bürgerschaftswahl, glaube ich, das niedrigste Ergebnis erzielt, was es jemals gab. Also schlechter geht's jetzt schon nicht mehr. Wäre einfach nur ein satter Punktgewinn ein Sieg oder tatsächlich die Chance, eine Regierung zu stellen?
Also, dass wir auf jeden Fall gewinnen, das steht außer Frage. Wir werden auf jeden Fall ein deutlich besseres Ergebnis einfahren als beim letzten Mal. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran. Deshalb werden wir in der Sicht schon mal gewinnen. Aber klar, wenn ich ins Rennen gehe, dann will ich auch vorne, ganz vorne stehen. Das ist klar. Und deshalb möchte ich, dass wir als Union am Ende das stärkste Ergebnis haben. So, ob das klappt, das entscheiden zum Glück die Wählerinnen und Wähler. Aber mein Anspruch ist es immer, ins Rennen zu gehen, um dann auch ganz vorne zu stehen. Aber klar ist, und das kann man, glaube ich, heute schon sagen, das zeigen ja auch die Umfragen der letzten Wochen. Wir sind konstant bei 20%. So, waren beim letzten Mal bei 11%. Mal sehen, was nach oben noch geht, aber auf jeden Fall werden wir gewinnen und unser Ergebnis deutlich verbessern.
Wie groß ist denn dein Vertrauen in diese Umfragen? Weil die haben ja bei den letzten Wahlen international gesehen, auch bei der US-Wahl, gab es ja ganz andere Vorhersagen, die dann alle nicht eingetroffen sind. Wie groß ist denn dein Vertrauen in die ganzen Forschungsergebnisse?
Also ich glaube, man darf sich nicht einseitig drauf verlassen, aber ich bin viele, wie gesagt, in der Stadt unterwegs. Ich bekomme extrem viel Zuspruch für unsere Arbeit und von daher deckt sich das mit den Umfragen. Und deshalb sehen wir ja auch, dass die Demoskopen in Deutschland auch bei den Bundestagswahlen bisher immer ziemlich genau gut getroffen haben. Von daher habe ich schon hohes Vertrauen auch in die Demoskopie hier in Deutschland. In Amerika war es traditionell immer so, dass die Demoskopen ziemlich daneben lagen, diesmal leider auch wieder deutlich daneben gelegen haben. Also die Erfahrung zeigt aber, dass die Meinungsumfragen in Deutschland schon ziemlich valide sind. Aber das gute Ergebnis in den Umfragen, das spiegelt sich auch mit dem wider, was ich tagtäglich auf der Straße erlebe.
Sowohl Katharina Fegebank als auch Peter Tschentscher können sich, glaube ich, nicht so richtig vorstellen, unter einem Bürgermeister Dennis Thering aktiv zu sein. Was kannst du dir denn vorstellen? Wer wäre dir denn lieber?
Ja, vor der Wahl kann man sich vieles nicht vorstellen. Das sieht dann nach der Wahl ganz häufig anders aus. Ich glaube, da darf man nicht allzu viel drauf geben, wenn jetzt irgendwie jemand meint, ach, ich mach's lieber mit dem oder mit dem am Ende. Und ich finde, das muss man mit Demut auch erstmal so hinnehmen, ist erstmal die Entscheidung der Hamburgerinnen und Hamburger. Und daraus müssen wir am Ende des Tages was machen, was Vernünftiges für die Stadt machen, wo es gar nicht darum geht, was für die Partei am besten, sondern was ist für die Menschen in unserer Stadt am besten. Und ich werde nicht den Fehler machen, wie Peter Tschentscher vorab irgendwas auszuschließen, was ich am Ende gegebenenfalls gar nicht halten kann. Deshalb ist für mich klar, es wird keine Koalition mit der AfD, mit den Linken oder der BSW geben. Darüber hinaus muss die Union mit allen anderen Parteien koalitionsfähig sein. Klar ist aber auch, aus heutiger Sicht ist eine Koalition mit den Grünen nur sehr schwer vorstellbar. Die inhaltlichen Differenzen sind schon sehr, sehr groß, auch in Hamburg. Und da sind die Schnittmengen zur SPD deutlich größer. Und im Übrigen sind ja die Schnittmengen der SPD zu uns auch größer als zu ihrem eigenen Koalitionspartner. Aber am Ende gucken wir, was bei rumkommt. Wir sind auf alles vorbereitet. Jetzt wollen wir erstmal ein starkes Ergebnis für die CDU einfahren. Und dann gucken wir, wo wir am Ende das Beste für unsere Stadt rausholen können.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes und jetzt kommst du. Ich lese ein paar Fakten vor, die wir über Hamburg ermittelt haben und fange an mit: Die Hamburger Begrüßung Hummel Hummel Mors Mors stammt von einem Wasserträger namens Johann Wilhelm Benz, dessen Spitzname Hans Hummel war. Kinder riefen ihm nach und seine Antwort war Mors Mors, was so viel wie ihr könnt mich mal bedeutet. Was ist dein meistgenutztes Schimpfwort?
Boah. Das ist eine gute Frage.
Ja, das sagen Politiker dann immer, um Zeit zu gewinnen.
Ja, da muss ich tatsächlich überlegen. Ich bin gar nicht so ein Typ, der wirklich viel schimpft. Aber wenn ich mal schimpfe, dann ist es eher, geht es so in so verdammt. Also verdammt, das kann doch jetzt nicht sein. Das ist so am ehesten das Schimpfwort. Aber ich bin kein Typ, der brüllt oder schimpft. Also von daher, aber klar, den Hummelhimmel, den kennen wir natürlich, ganz klar.
Die Firma Edding exportiert jährlich 10 Millionen Stifte über den Hamburger Hafen in die Welt. Welchen Rat deiner Eltern hast du dir hinter die Ohren geschrieben?
Tatsächlich haben meine Eltern immer mir gesagt, dass man sehr bodenständig bleiben sollte, dass man respektvoll mit anderen Menschen umgehen sollte. Das habe ich bis heute so gehalten. Das gebe ich auch an meine Tochter weiter. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Attribut in der Politik.
Angela Dorothea Kassner, später Angela Merkel, wurde 1954 in Hamburg-Eimsbüttel geboren. Wenige Wochen nach ihrer Geburt siedelte ihre Familie dann von Hamburg-Eppendorf in die DDR über. Was hast du von der ehemaligen Bundeskanzlerin gelernt?
Also ich finde, Angela Merkel war insgesamt eine tolle Bundeskanzlerin, war ja auch zum Großteil meine Bundeskanzlerin in der Zeit, wo ich gelebt habe. Mein erster Bundeskanzler war Helmut Kohl. Ich hatte mal das Glück, mit Angela Merkel frühstücken gehen zu dürfen. Und ich fand bei Angela Merkel sehr beeindruckend, dass sie keine Starallüren hatte, wirklich sehr bodenständig war, sehr aufmerksam war. Ich habe sie als sehr angenehm und nahbar wahrgenommen. Ja, und das versuche ich in der Politik auch so umzusetzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Das Buch, was Angela Merkel jetzt rausgebracht hat, umfasst 700 Seiten. Wirst du dir das vornehmen?
Ja,
natürlich. In den Weihnachtsferien oder wann auch immer?
Ja, das werde ich wohl nicht ganz schaffen, weil wir mitten in der Wahlkampfvorbereitung noch sind. Aber wenn es dann die Zeit mehr hergibt, vielleicht im nächsten Sommerurlaub. Aber das steht auf jeden Fall auf meiner Agenda. Das Buch werde ich auf jeden Fall lesen.
Was liest du denn sonst für Bücher? Haben die immer was mit Politik zu tun oder liegt da auch die Autobiografie von Lothar Matthäus auf dem Nachtschrank?
Nein, um Gottes Willen. Also ich versuche dann möglichst wenig Politik dann auch noch zu lesen. Ich hatte jetzt vor kurzem das Buch, jetzt in den Sommerferien, Der Elefantenflüsterer zum Beispiel, wo jemand ein Reservat aufgebaut hat, um Elefanten zu schützen. Beeindruckend, auch die Interaktion mit Tieren. Aber ich lese tatsächlich auch mal Sportbiografien, tatsächlich, wie du es gerade angesprochen hast. Ich bin da nicht festgelegt, aber gut, dieses Merkel-Buch werde ich jetzt lesen. Aber dass ich jetzt besonders viel Politik neben meinem Job noch lese, also da bin ich auch froh, wenn ich mal was anderes machen kann.
Du bist seit gut 15 Jahren in der hamburgischen Bürgerschaft tätig. Wie hat sich das Klima zuletzt hier so verändert oder findest du gar keine Änderung?
Im Parlament,
ja.
Meinst du? Mit dem Einzug der AfD hat sich das Klima natürlich schon sehr zum Negativen entwickelt. Das muss man sagen, das hat sich in dieser Legislaturperiode auch nochmal verstärkt. Ansonsten ist die Zusammenarbeit zwischen SPD, Grünen, aber auch Linken und der CDU wirklich sehr professionell. Man respektiert sich, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist. Aber ich finde immer wichtig, ohne persönliche Angriffe, um die besten Dinge zu kämpfen. Aber das Verhalten der AfD im Parlament ist schon ja sehr schwer zu ertragen. Das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich eher zum Negativen entwickelt.
Du hast vorhin erzählt, dass du bei der Aufführung des Räuber-Hotzenplotts sehr nervös warst. Wie gehst du heute an eine Rede ran? Also ist das etwas, was dir auch noch Aufregung bereitet oder ist das mittlerweile schon Routine?
Also Aufregung in dem Sinne tatsächlich nicht. Aber was immer ganz wichtig ist, und so habe ich es beim Fußball früher auch gehabt, also vor wichtigen Spielen, ich war nicht aufgeregt, aber ich hatte eine gewisse Grundanspannung. Und das habe ich vor Reden auch. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um fokussiert und konzentriert auch zu sein. Aber dafür haben wir schon zu viele Reden gehalten, dass man nicht aufgeregt ist, aber fokussiert, konzentriert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber wenn ich nach so vielen Jahren jetzt noch aufgeregt wäre von der Rede, dann würde ich wahrscheinlich den falschen Job haben.
Man hat ja den Eindruck, dass die Außendarstellung von Politikerinnen und Politikern immer wichtiger wird in der heutigen Zeit. Also Social Media, wie man gekleidet ist. Da geben Bundesministerinnen irgendwie ganz viel Geld für aus, dass sie geschminkt und die Haare gemacht werden. Also nicht nur Frauen. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Wie schaust du dir das so an als normaler Bursche aus Hummelsbüttel? Lässt du dann deine Klamotten auch schon empfehlen und raussuchen?
Also ich gebe eigentlich auf Kleidung nicht viel. Meine Frau hat da ein ganz gutes Händchen für, deshalb gehen wir meist zusammen einkaufen. Oder ich frage sie morgens, pass auf, was passt jetzt aus deiner Sicht am besten zu dem Hemd oder zu dem Anzug? Da stimmen wir uns ein bisschen ab. Aber ansonsten, wenn ich jetzt nicht gerade politisch unterwegs bin, trage ich gern Hoodies, Kapuzenpullover, irgendwelche Sneaker, Jeans. In der Freizeit bin ich froh, wenn ich den Anzug mal ausziehen kann tatsächlich. Deshalb gebe ich nicht allzu viel auf Kleidung. Ich weiß natürlich, dass man als Politiker da ganz gut gekleidet sein muss, das ist klar. Aber ich bin auch froh, wenn ich in der Freizeit dann mal nur einen Kapuzenpullover tragen kann.
Was macht denn Dennis Thiering sonst so in der Freizeit? Wir haben ja schon viele Punkte irgendwie abgehakt. Wie sieht's denn mit Haushaltsarbeiten aus? Was kannst du besonders gut und wo sagst du, nee, das macht meine Frau?
Meine Frau macht ganz, ganz viel, da bin ich auch super happy für. Aber es gibt eine gewisse Arbeitsteilung, haben wir. Ich kümmere mich zum Beispiel um die Meerschweinchen, das Gehege, das darf ich immer sauber machen, das Aquarium. Wir haben auch Hühner oder Schildkröten, also diese ganze Tierarie, wir haben das so ein bisschen
aufgeteilt. Wohnst du bei Hagenbeck?
Ja, am liebsten ja, ich liebe Hagenbeck, aber wir haben tatsächlich Hühner, Meerschweinchen, Kaninchen.
Und einen Hund.
Und einen Hund, Fische, Schildkröten und so haben wir es ein bisschen aufgeteilt. Ich kümmere mich um die Fische, um die Schildkröten und um das Saubermachen der Meerschweinchen. Die anderen Tiere macht meine Frau. Also haben wir da tatsächlich eine ganz gute Arbeitsteilung. Aber ansonsten muss ich sagen, nimmt meine Frau mir schon sehr, sehr viel ab. Aber wenn ich dann mal zu Hause bin, Geschirrspülmaschine ausräumen, Müll runterbringen. Ja klar, was man so macht, ganz klar.
Hm? Wie sieht's denn am Herd aus?
Da würde ich sagen,
lässt du Wasser eher anbrennen oder?
Na, da bin ich der bessere Koch im Haushalt.
Ja, okay.
Da sagt meine Frau.
Wenn wir uns jetzt spontan verabreden würden für heute Abend, was würde es dann geben? Was ist so ein schneller Teller, den du relativ geschmackssicher herstellen kannst?
Ja, ich kann eine ganz gute Pasta machen tatsächlich, aber ich kann auch Sushi selber machen. Damit habe ich damals meine Frau überzeugen können.
Oh,
das erste Mal, das Date, als meine Frau zu mir kam, habe ich uns Sushi gemacht und wir sind jetzt seit 13 Jahren zusammen, also so schlecht
Sushi
war das
Sushi
offensichtlich nicht, genau.
Also Sushi, da muss man ja schon ein bisschen fingerfertig sein irgendwie. Magst du solche Frickeleien gerne?
Ja, das Sushi, was ich mache, schmeckt gut, aber es ist optisch jetzt nicht so der Bringer. Also ich bin dann eher der für die groberen Dinge. Von daher sieht das Sushi jetzt nicht so toll aus wie irgendwie in einem Sushi-Laden, aber es schmeckt ganz gut, glaube ich.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass spätestens als mit dem Einzug der AfD in die Bürgerschaft das politische Klima ein bisschen rauer geworden ist. Auch viele andere Umstände unterstützen das ja, ob das jetzt das ganze Klima auch bei Social Media ist und so weiter. Wie oft zweifelst du daran, dass das alles richtig ist, was du da machst und hättest vielleicht doch lieber den Betrieb deines Vaters übernehmen sollen?
Nein, ich zweifle da überhaupt nicht dran. Das war genau die richtige Entscheidung, das zu machen. Es macht unglaublich viel Spaß. Man lernt tolle Menschen kennen. Man kann was für seine Heimatstadt tun, für die Menschen. Klar, wenn ich mal wieder abends um 23 Uhr zu Hause bin, meine Tochter mehrere Tage nur kurz im Vorbeigehen gesehen habe und meine Frau, ja, dann denkst du auch, hey, wofür machst du das? Du könntest auch leichter dein Geld verdienen. Aber nein, es treibt mich an, unsere Stadt fit zu machen für die Zukunft. Von daher habe ich da überhaupt keinen Zweifel dran. Es ist genau das Richtige. Und auch die Firma meines Vaters nicht übernommen zu haben, ja, so ein Loch in die Wand bohren und so, das kriege ich schon alles ganz gut hin. Aber ich war jetzt nie so der glorreiche Handwerker. Von daher war mein Vater da wirklich Vorreiter. Das hat er toll gemacht. Aber nein, ich bin super glücklich mit dem, was ich aktuell mache und freue mich noch viele Jahre, unsere Stadt mit Impulsen und Ideen nach vorne zu bringen.
Oppositionspolitiker haben natürlich immer sehr viele Ideen, alles besser machen zu können in allen Bereichen. Was ist denn so ganz persönlich so dein Bereich, wo du sagst, okay, da würde ich jetzt noch mal mehr die Ärmel hochkrempeln? Also ist es die Sportbehörde oder sind es noch ganz andere Themen?
Ja, ich glaube, es sind viele Themen, wo ich sagen würde, da kann die Hamburger Politik noch deutlich besser werden. Ja, im Sportbereich, wenn wir uns die mangelnden Sportflächen angucken, natürlich, da hängt mein Herz dran. Oder wenn ich sehe, dass eher Sporthallen zum Beispiel für den Eissport geschlossen werden. Also da ist auf jeden Fall Potenzial. Aber klar, meine Schwerpunkte, das ist auch kein Geheimnis, sind natürlich die Verkehrspolitik, Hamburg endlich mal wieder zum flüssigen Verkehr zu bringen, Hamburg zur sichersten Großstadt zu machen oder die Wirtschaft wieder voranzubringen. Oder gerade auch für mich als Familienvater, die ganze Familienpolitik, so Dinge wie Spielplätze fit zu machen, in alle Stadtteile Spielplätze zu bringen. Also es gibt viele Dinge, die man gerne macht, aber ja, ich glaube, es gibt in vielen Bereichen viel zu unternehmen und da habe ich Lust drauf, das nicht nur aus der Opposition raus zu kritisieren und zu sagen, wie es besser geht, sondern dann ganz aktiv auch im Regierungshandeln umzusetzen. Das ist ja eigentlich das Salz in der Suppe. Kein Politiker macht Politik, um immer in der Opposition zu bleiben. Opposition ist wichtig, aber am Ende brennt man da drauf, dann auch seine Ideen und Konzepte umzusetzen.
Wenn ich in Deutschland unterwegs bin und sage, ich komme aus Hamburg, dann kommt eigentlich immer wieder das Gleiche, dass die Leute sagen, boah, ihr habt es echt gut, es ist die schönste Stadt der Welt, wie du das ja auch sagst. Dann hat neulich eine Umfrage ergeben, dass Hamburgerinnen und Hamburger die glücklichsten Menschen in Deutschland sind. Eigentlich ist also sehr, sehr vieles gut. Wie schwierig ist es denn dann, tatsächlich Opposition zu machen und einen Mangel nicht nur zu erkennen, sondern dann auch mit vernünftigen Perspektiven beheben zu wollen?
Also dieser rot-grüne Senat macht es uns in dieser Legislaturperiode tatsächlich recht leicht, Oppositionsarbeit zu machen, weil neben allen Sachen, die einfach toll funktionieren und wo Hamburg auch einfach toll ist, ist Hamburg ja vor allem einfach toll, weil wir hier tolle Menschen haben, die tagtäglich vieles auf die Beine stellen. Aber wie gesagt, im ganzen Bereichen Wirtschaft, Verkehr, Familie, Bildung, Sport, innere Sicherheit, gibt es so viele Baustellen in Hamburg, die vielleicht Touristen so gar nicht sehen. Aber am Ende des Tages, und das ist dann eine tolle Ausgangsposition, wo wir uns auch immer wieder darauf zurückziehen müssen oder sollten, dass wir extrem glücklich sein können, dass wir in Deutschland leben. Und wer dann noch das Glück hat, in Hamburg zu leben, ist doch mega. Aber ich glaube, wir müssen immer wieder dafür kämpfen, Hamburg besser zu machen und vor allem für die Zukunft fit zu machen. Und das kommt mir in der ganzen politischen Diskussion häufig einfach viel zu kurz.
Du hast Ole von Beust und auch deine Frau jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wer sind deine wichtigsten Ratgeber, gerade bei so Themen, wo man sagen muss, okay, da wollen wir was anderes, was Neues entwickeln?
Ja, tatsächlich meine Frau auch, weil sie gar nicht so politisch ist. Also sie unterstützt mich wirklich ganz großartig, auch im politischen Alltag, macht Infostände für mich, geht auch mal mit dem Hund Flyer verteilen. Das macht sie wirklich super. Aber sie hat immer noch einen Blick von außen, der gar nicht so politisch ist, sondern wo ich sage, pass auf, das ist mal eine Idee von mir. Wie schätzt du das ein? Wo sie häufig auch sagt, ey, das ist Quatsch, solltest du sein lassen. Oder sagt, hey, das ist eine gute Idee, von daher ist sie da wirklich ein guter Ratgeber. Und dann muss ich sagen, habe ich ganz tolle Frauen und Männer um mich herum, sei es von Abgeordneten oder auch von Mitarbeitern. Wir haben da wirklich ein ganz, ganz tolles Team. Und Ole von Beust kann ich auch jederzeit anrufen, um Rat bitten. Also ich kann mich nicht über mangelnde Unterstützung aus der Partei und der ganzen Stadtgesellschaft beklagen.
Es ist ja so, dass andere Bundesländer auch immer mal wieder in benachbarte Bundesländer reingucken und sich da Politikerinnen holen. Karin Prien ist dann irgendwann nach Schleswig-Holstein abgewandert. Nenn doch mal möglicherweise eine unrealistische Personalie von jemandem, den du dann am liebsten in deinem Senat hättest. Wäre es eher Markus Söder oder möglicherweise ein anderes politisches Talent in Deutschland? Also wo sagst du, der würde gut nach Hamburg passen, das wird nicht passieren, aber das wäre schon gut.
Ja, ich bin gut befreundet und finde, er macht eine tolle Arbeit in Schleswig-Holstein. Ich finde, Daniel Günther ist beeindruckend starker Ministerpräsident, der das Land gut führt, der aber auch extrem nahbar ist. Ein toller Landesvater, den sich viele auch so in dieser Art in Hamburg wünschen. Von daher arbeite ich sehr eng und gut mit ihm zusammen und das will ich dann nach der Wahl in anderer Position auch so fortführen.
So, fortführen tun wir jetzt diesen Podcast leider nicht mehr. Wir sind nämlich schon am Ende unseres Gesprächs. Da kommen immer zwei Fragen, die ich jedem stelle. Und ich ahne, wie deine Antworten ausfallen. Also, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Also, ich glaube, vor allem würde ich jetzt erstmal fragen, wo sehe ich Hamburg in 5 Jahren?
Das kommt ja danach.
Das kommt danach. Okay, alles klar. Also, ja, ich befinde mich eigentlich in 5 Jahren in der Schlussphase meines ersten Wahlkampfs zur Wiederwahl als Hamburger erster Bürgermeister. Und dafür kämpfe ich und da würde ich mich gerne in 5 Jahren sehen.
Wo siehst du denn Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg wird in 5 Jahren wieder eine dynamische Stadt sein, in der die Menschen zuversichtlich auch in die Zukunft blicken. Ein Hamburg, das sicher und familienfreundlich ist. Ein Hamburg, in dem Verkehr wieder fließt und die Wirtschaft wächst. Ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten, die Stadt Hamburg positiv zu gestalten. Und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.
Lieber Dennis Thiering, vielen Dank für die eine Stunde Zeit zwischen HSV und Hummelsbüttel. Passt eine ganze Menge Leben und das hast du heute bewiesen. Herzlichen Dank und viel Glück für dein Engagement in der Stadt.
Super. Ahoi. Herzlichen Dank und ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.